Podcast der KLJB.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ziepchen Talk. Der KLJB-Bundesvorstand befindet sich aktuell in Berlin bei den sogenannten politischen Strategietagen. Einfach gesagt ist das eine Lobbywoche, bei der der KLJB-Bundesverband die Interessen seiner rund 70.000 Mitglieder gegenüber Bundestagsabgeordneten aller demokratischen Parteien oder auch anderen politischen EntscheidungsträgerInnen vertritt. Das haben wir zum Anlass genommen, um mal bei einer anderen Organisation nachzuhören, die sich auch für die Interessen junger Menschen in der Politik stark macht. Genauer gesagt geht es da um Finanzpolitik und ganz genau gesagt handelt es sich um Fiscal Future, eine NGO, in der sich junge Menschen für eine zukunftsfähige Finanzpolitik einsetzen. Ich habe mit Pippa gesprochen, der Leiterin für Presse und Kommunikation, und ich spanne euch gar nicht länger auf die Folter. Hier ist unser Gespräch. Viel Spaß! Ja, hallo Pippa, schön, dass du heute bei uns bist. Stell dich doch einfach mal kurz persönlich vor.
Hallo Malte, ich freue mich auch sehr, dass ich heute in eurem Podcast zu Gast sein darf. Ich bin Pippa, ich bin 26 Jahre alt und bin seit dem 1. September bei Fiscal Future und leite dort den Bereich Presse und Kommunikation und bin inhaltlich verantwortlich für das Thema resiliente Demokratie. Und mein akademischer Hintergrund ist, dass ich ein Studium der Politikwissenschaft mit dem Fokus auf internationale Entwicklung und internationales Recht gemacht habe.
Okay, spannend. Und also du arbeitest bei Fiscal Future. Wer seid ihr eigentlich und wie ist Fiscal Future entstanden?
Also wir sind eine überparteiliche Organisation von jungen Menschen für junge Menschen und wir setzen uns für eine zukunftsfähige Finanzpolitik ein. Das machen wir auf verschiedene Arten. Einmal durch unsere Bildungsarbeit. Wir bilden FiskalbotschafterInnen aus. Also junge Menschen schulen wir im Thema Finanzpolitik und Steuerpolitik. Und wir bringen auch junge Menschen bei Veranstaltungen zusammen mit PolitikerInnen und Personen aus der Wissenschaft. Und so ermöglichen wir einen Dialog auf Augenhöhe und stärken auch Beteiligung. Und außerdem machen wir auch Bündnisarbeit mit Jugendorganisationen und anderen Akteuren im finanzpolitischen Spektrum. Und wir wollen aber auch über unsere Medienarbeit und über wissenschaftliche Debattenbeiträge die Stimme der jungen Generation stärken und machen zum Beispiel auch Auftritte und parlamentarische Stellungnahmen. Genau, und zu der Frage, wie wir entstanden sind. Also im Sommer 2020 hat unser Gründer Karl Mühlbach Fiscal Future gegründet, gemeinsam mit anderen jungen Menschen. Und er wollte damals herausfinden, ob die Schuldenbremse eigentlich wirklich generationengerecht ist. Und bei dieser Recherche hat sich eben herausgestellt, dass der finanzpolitische Diskurs von sehr vielen Mythen geprägt ist. Und dann wurden erstmal Kurztexte geschrieben und die haben dann den wissenschaftlichen Erkenntnisstand erstmal kurz erklärt. Und Anfang 2021 wurde dann aus Fiscal Future auch wirklich Fiscal Future, also der Name ist entstanden. Und ja, es hat sich einfach gezeigt, sehr viele junge Menschen wollten mitmachen sozusagen. Und dann wurde auch der erste finanzpolitische Jugenddialog organisiert. Und seit 3,5 Jahren gibt es jetzt auch eine Geschäftsstelle in Berlin-Mitte. Und wir sind jetzt 12 MitarbeiterInnen.
Okay, ja, bei der Diskussion rund um die Schuldenbremse hatten wir auch den Eindruck, dass die Stimme junger Menschen da irgendwie drin fehlt. Warum ist es denn ansonsten noch wichtig, dass es gerade junge Stimmen auch in den Debatten zu Finanzpolitik gibt?
Also viele junge Menschen gehen ja für mehr Klimaschutz oder für bessere Bildung auf die Straße, auf Demos. Und auch die hohe Ungleichheit in Deutschland oder die schleppende Digitalisierung finden viele irgendwie doof und problematisch, zu Recht. Aber um in diesen Politikfeldern irgendwie einen Fortschritt zu machen, braucht es halt Finanzpolitik. Und Finanzpolitik entscheidet eigentlich in fast allen Politikfeldern darüber, ob es vorangeht oder ob wir Stillstand haben. Das Problem ist aber, dass junge Menschen eben kaum Zugänge zu diesen Themen haben und viele politische Entscheidungen in diesen Bereichen werden zwar parteiübergreifend immer mit dem Argument der Generationengerechtigkeit begründet, aber junge Stimmen bleiben eigentlich oft werden nicht gehört. Und außerdem ist das Thema Finanzpolitik einfach auch nicht so verbreitet unter den Themen, die junge Menschen interessant finden. Obwohl es eigentlich total wichtig ist und auch einfach ein zentrales Querschnittsthema ist, so bei allen möglichen Zukunftsfragen. Also zum Beispiel sowas wie Investitionen in die Klimaneutralität und Bildung und so weiter. Und deshalb wollen wir quasi mehr junge Menschen, mehr junge Stimmen und dass auch die Interessen der jungen Generation in der Finanzpolitik vertreten werden, damit sie auch in allen anderen Politikfeldern vertreten werden können.
Ja, das klingt super. Hast du ein ganz konkretes Beispiel, wo ihr schon Einfluss nehmen konntet oder wo eure Arbeit Wirkung gezeigt hat?
Ja, also die Ampelkoalition, die ist ja in der Finanzierungsfrage zerbrochen damals. Da ging es nur um wenige Milliarden Euro. Und spätestens seitdem ist eigentlich klar, dass eine neue Bundesregierung auch neue Antworten auf die Finanzierungsfragen finden muss. Und das Finanzpaket von der Union, SPD und den Grünen war quasi ein erster Schritt in diese Richtung, diese Realität einfach auch anzuerkennen und hat damit auch neue Möglichkeiten zur Finanzierung einer guten Zukunft geschaffen. Und das Finanzpaket ist auch ein wesentlicher Erfolg von Fiscal Future, weil wir schon super lange dafür gekämpft haben, dass die Schuldenbremse als nicht zukunftsfähig anerkannt wird und dass auch eingesehen wird, dass sie einfach den enormen Investitionsbedarfen nicht gerecht wird, die wir in Deutschland halt haben. Und das Paket markiert quasi jetzt so eine 180-Grad-Wende in der deutschen Finanzpolitik, von der zum Beispiel auch die europäischen Partner sehr positiv überrascht sind. Und genau, aber das Finanzpaket ist auf jeden Fall auch kein Selbstläufer. Also das betonen wir auch weiterhin. Das Geld muss auch gut investiert werden und die Modernisierung der Infrastruktur muss jetzt so schnell wie möglich gelingen.
Ja, das hoffen wir alle. Du hast es gerade selber schon angesprochen. Finanzpolitik finden viele vielleicht nicht interessant oder auch ein bisschen kompliziert. Was sagst du denn jungen Menschen, die genau dieses Gefühl haben?
Also man muss keine Wirtschaftsexpertin, man muss auch nicht Ökonom oder sowas sein, um Finanzpolitik zu verstehen. Also ich selber habe einen politikwissenschaftlichen Hintergrund und es erfordert vielleicht ein bisschen Mut, sich an dieses Thema ranzuwagen. Aber man muss nicht die trockenen Zahlen oder irgendwelche komplizierten Theorien verstehen, sondern es geht wirklich darum, wie gibt eigentlich der Staat das Geld aus, wie geht er mit dem Geld um? Und ich meine, wir zahlen das alle gemeinsam ein, also sehr junge Menschen vielleicht noch nicht, aber irgendwann. Und wie wird das Geld halt wieder ausgegeben? Das ist eben eine Prioritätenfrage. Das ist nicht einfach naturgegeben, wie Geld ausgegeben wird vom Staat, sondern das ist eine politische Priorisierung auch. Und es betrifft aber uns alle. Also es betrifft deine Schule, es betrifft dein Busticket, es betrifft deine Ausbildung. Und diese einfache Frage, die steht halt hinter der Finanzpolitik. Und wenn man einfach versteht, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, warum in irgendwas mehr Geld fließt und warum nicht, dann kann man eigentlich schon mitreden. Und deshalb muss man nicht alles durchschauen und man kann eigentlich über kurze Artikel, Erklärvideos, und das machen wir zum Beispiel bei Fiscal Future auch, so einen einfachen Einstieg finden. Und das ist halt spannend, weil es einfach mit deinem Leben direkt zu tun hat, sozusagen.
Ja, eure Erklärvideos kann ich auch absolut empfehlen. Ja, also welche Entscheidungen in der aktuellen Finanzpolitik würdest du denn sagen, haben jetzt auch die größte Auswirkung auf die Zukunft junger Menschen?
Auf jeden Fall das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Das ist ein riesiges Finanzpaket und das bedeutet, dass jetzt einfach in einem großen Umfang in die Zukunft der jungen Generation investiert werden kann. Uns ist aber auch eben ganz wichtig, dass das Geld jetzt auch schnell und vor allem auch unbürokratisch abfließen kann und dass es dann auch ankommt. Und außerdem ist auch wichtig, dass die große Ungleichheit, die es in unserem Land gibt, also Deutschland ist im internationalen Vergleich ein sehr ungleiches Land, gerade was Vermögen, die Vermögensverteilung angeht. Bei Einkommen sind wir so im Mittelfeld. Und gerade im Bereich der Erbschaften und hohen Vermögen liegt halt auch Potenzial, einfach durch eine faire Steuerpolitik die Zukunftsfähigkeit von Deutschlands und auch der jungen Generation quasi zu sichern. Und das wäre jetzt noch so unser Anstoß, dass man da dranbleiben muss. Aber dieses Sondervermögen ist auf jeden Fall schon mal ein super guter Start.
Okay, ja, bei der KJB sind uns ja auch viele Gerechtigkeitsthemen ein großes Anliegen, also sei es der Klimaschutz oder auch die internationale Entwicklung oder wie wir ja auch schon angesprochen haben, die Generationengerechtigkeit. Welche Rolle spielen dabei auch Finanzfragen?
Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, also hinter jedem politischen Vorhaben steht immer die Finanzierungsfrage. Also wofür wird eigentlich Geld ausgegeben? Das ist kein Naturgesetz, das ist eine politische Frage. Und da ist auch eine Gerechtigkeitsfrage mit drin, weil zum Beispiel Klimaschutz, also von den Folgen der Klimakrise sind eben vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen wesentlich stärker betroffen als reiche Menschen. Also reiche Menschen können sich einfach viel besser vor den Folgen von Hitze, von Überschwemmungen schützen. Sie können sich vielleicht auch vielleicht ein E-Auto leisten oder eine Wärmepumpe. Und deshalb ist hinter der Klimafrage zum Beispiel steht eine riesige soziale Frage. Und es ist auch eine Frage von Verantwortung, die man durch Finanzierung von Vorhaben übernimmt quasi. Und wenn wir jetzt heute genug investieren, dann wenden wir auch große Schäden ab von der kommenden Generation. Und wie schon gesagt, es können sich manche sozioökonomischen Gruppen einfach stärker davor schützen. Und das ist deshalb auch einfach eine Gerechtigkeitsfrage. Und das ist beim Thema soziale Ungleichheit genau dasselbe. Und das sieht man ja aktuell schon, dass der Sozialstaat so ein bisschen zum Spielball wird, teilweise. Und es gibt auch sicher Dinge, die können verbessert werden und die können auch reformiert werden. Aber gleichzeitig gibt es eben auch diese sehr große soziale Ungleichheit in Deutschland. Und deshalb muss man auch ein bisschen nach oben schauen. Und das, also dieses, wofür wird Geld ausgegeben, ist halt immer auch eine Priorisierung. Und da ist immer eine Frage von, wen stärkt man damit und welche Gruppe wird dadurch auch beachtet oder halt auch nicht beachtet. Und wer kann sich auch ohne staatliche Unterstützung, staatliche Investitionen Dinge leisten und wer nicht. Und zum Beispiel auch internationale Entwicklung hattest du auch angesprochen. Also die Finanzpolitik spielt eine riesige Rolle für die internationale Zusammenarbeit, weil Deutschland war lange der zweitgrößte Geldgeber hinter der USA. Trump hat jetzt USAID quasi eingestampft, aber auch in Deutschland war es so, dass die Union das BMZ und den kompletten Etat für die Entwicklungszusammenarbeit komplett abschaffen wollte. Und die SPD hat das dann darauf gepocht, das beizubehalten. Aber es ist eigentlich einfach ein Kompromiss und Koalitionsvertrag, dass quasi die Mittel um die Hälfte gekürzt wurden. Das zeigt einfach, es ist eine politische Frage, wofür ge wir Geld ausgeben. Und genau, das spiegelt sich im Klimathema auch wieder.
Ja, das ist auch bei der KJB immer ein Anliegen, was wir in der Politik vorbringen, dass der Entwicklungsetat nicht gekürzt wird, beispielsweise. Wir hören aber in unseren Gesprächen auch immer wieder dieses Argument, wir möchten jetzt keine Schulden machen, die wir dann euch junger Generation oder den kommenden Generationen vererben. Das ist ja so ein bisschen dann auch eure Entstehungsgeschichte. Was entgegnet man dann am besten auf dieses platte Argument?
Ja, also es gibt oft die Sorge, dass quasi die heutigen Staatsausgaben zu hohen Schulden führen und damit einfach eher eine Belastung sind. Aber wir sagen immer, auf der anderen Seite gilt eben, wer heute nicht investiert, der hinterlässt auch eine sehr teure Hypothek. Also nicht nur in Form von kaputten Schulen und maroden Brücken, sondern auch in Form von einem zerstörten Klima, von einer schlechten Daseinsvorsorge. Also wenn wir heute jetzt aus Sparsamkeit nicht investieren, dann vererben wir der nächsten Generation zwar keine Schulden im finanziellen, monetären Sinne, aber wir vererben ihnen Schulden, indem wir quasi einfach unsere Infrastruktur haben kaputt gehen lassen. Und also das sind Schulden, die kann man teilweise mit Geld halt auch dann nicht mehr gut machen. Also nicht jede Schuld ist eine schlechte Schuld, sondern entscheidend ist quasi, wofür machen wir denn Schulden? Und wenn der Staat zum Beispiel einen Kredit aufnimmt, um eine Schule zu sanieren, um die erneuerbaren Energien auszubauen, um den ländlichen Raum zu stärken, um Fachkräfte zu sichern, dann ist das eine Investition in die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Also genau das, was eben Generationengerechtigkeit bedeutet. Und KritikerInnen beharren auch oft auf die Schuldenbremse. Aber die Schuldenbremse schützt nicht automatisch die nächste Generation, sondern sie kann vor allem auch eine Bremse sein für Investitionen. Und gerade in Krisenzeiten oder zum Beispiel bei langfristigen Herausforderungen wie dem Klimawandel braucht es eben ganz gezielt eben staatliche Ausgaben und eine sehr starre Schuldenbremse, die da überhaupt gar keine Ausnahme zulässt, die schadet dann eigentlich mehr, als sie nützt. Und deshalb setzen wir uns da auch für eine Reform der Schuldenbremse ein und haben da auch kürzlich eine Kurzstudie zusammen mit der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht, wo wir vier Prinzipien vorschlagen, die eine moderne Schuldenregel unbedingt haben muss und wollen einfach sicherstellen, dass dieser Mythos von Schulden sind unglaublich schlecht für die nächste Generation, einfach endlich gebrochen wird.
Also ohne da jetzt zu technisch und zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber noch eine kurze Nachfrage. Was würdet ihr denn sagen, wo hören dann Investitionen auf und wo fängt staatlicher Konsum an, den man ja dann unbedingt vermeiden will?
Also, wir finden eine strikte Abgrenzung zwischen Investitionen und konsumtiven Ausgaben gar nicht so sinnvoll. Ein Beispiel dazu, wenn es zum Beispiel um Bildung geht, wären die Gehälter von Lehrkräften, die eine klare Zukunftswirkung haben, weil sie eben dafür sorgen, dass gute Bildung stattfinden kann. Die sind keine Investition, sondern die sind per Definition eine konsumtive Ausgabe.
Okay.
Da kann man halt drüber streiten, ob das Sinn macht. Und deshalb finden wir, dieses Beharren darauf macht manchmal nicht so viel Sinn. Es braucht einfach eine ganzheitliche Betrachtung. Also man muss einfach gucken, hat dieses grobe Vorhaben, hat das eine Zukunftswirkung? Und wenn das der Fall ist, dann ist es sinnvoll, das über Schulden zu finanzieren.
Okay, und du sprichst ja auf eurer Homepage
auch von einer Krise der Demokratie, die nehmen wir natürlich auch wahr. Was beobachtest du da genau?
Also ich beobachte, dass es einen Vertrauensverlust in die politischen Institutionen gibt und auch einen Vertrauensverlust daran, dass Politik überhaupt Probleme lösen kann und überhaupt handlungsfähig ist. Und der neue Global State of Democracy Bericht ist auch diese Woche oder vergangene Woche erschienen und zeigt, dass eben das global ein Trend ist. Aber wir sehen auch in Deutschland, dass das Vertrauen in die Demokratie beziehungsweise daran, dass es eine gute, richtige Staatsform ist, eben bröckelt. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass wir eine zunehmende Polarisierung verspüren und dass einfach Populismus auf dem Aufstieg ist. Und gerade rechte Akteure, populistische Akteure und ja, antidemokratische Akteure, die gewinnen eben massiv an Zustimmung. Wir sehen das in bestimmten Teilen Deutschlands besonders stark. Und sie nutzen einfach Ängste aus, vor zum Beispiel sozialem Abstieg, aber sie nutzen auch die Kritik an Migration, an Klimapolitik, an Genderfragen aus und geben sehr vereinfachte Antworten auf sehr komplexe Probleme. Und was auch ein riesiges Problem ist, dass es einfach in vielen Situationen keine gemeinsame Wirklichkeit mehr gibt, dass man sich nicht mehr auf die gleichen Fakten einigen kann und das einfach die Diskussion extrem erschwert. Ein anderer Punkt ist auch noch, dass auch vor allem auf lokaler Ebene es immer weniger Menschen gibt, die sich engagieren, teilweise auch aus Angst oder Sorge, was ihnen dann passieren könnte, dass das Ehrenamt leidet und dass sich auch in der Lokalpolitik gerade ja immer weniger Menschen finden, die bereit sind, dort Verantwortung zu übernehmen. Und ein anderer Aspekt ist auch noch, dass die soziale Ungleichheit eben die politische Teilhabe auch sehr gefährdet. Also Deutschland ist, wie gesagt, ein sehr ungleiches Land. Und wer nur wenig Geld hat, wer schlecht angebunden ist, wer Diskriminierung erlebt, der hat einfach viel weniger Zugang zu politischer Mitgestaltung. Und das ist auch eine Krise in der Demokratie.
Ja, ihr seid eine Organisation junger Menschen, die die Interessen von jungen Menschen gegenüber der Politik vertreten. Da finden wir uns in der KJB natürlich sehr wieder in dieser Situation. Deswegen finde ich das auch total spannend, mal zu erfahren, wie ihr eure Forderungen in der Öffentlichkeit und in der Politik auch irgendwie Gehör verschafft. Daher zunächst mal ganz offen gefragt, wie macht ihr eigentlich eure politische Interessensvertretung?
Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel unser finanzpolitischer Jugenddialog. Da bringen wir junge Menschen zusammen und die arbeiten dort dann Positionen und Forderungen aus und wir nehmen diese dann mit in Gespräche, die wir mit PolitikerInnen führen oder mit JournalistInnen führen. Wir haben aber auch ein Bündnis aus 6 Jugendverbänden geschaffen und mit denen zusammen einen offenen Brief geschrieben. Damals ging es um die Kürzungen im 25er Bundeshaushalt, den haben wir veröffentlicht. Und das hat auch zu relativ prominenter Berichterstattung geführt. Und wir hoffen quasi, dass wir über diese Wege dann Zugänge bekommen und dass unsere Positionen Eingang finden in die politische Debatte.
Und wie nimmst du die Situation wahr in einem Bundestag, der ja nicht gerade geprägt ist von vielen jungen Abgeordneten, wenn ihr dann in Gespräche geht?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir nicht ernst genommen werden, weil wir jung sind und weil wir eher älteren Abgeordneten entgegentreten. Im Gegenteil, wir erleben eigentlich, dass wir sehr ernst genommen werden, weil wir eben auch wirklich Expertinnenwissen mitbringen und weil wir uns schon lange dafür stark machen, dass es mehr Generationengerechtigkeit in der Finanzpolitik gibt. Und wir konnten ja auch schon einiges erreichen. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass wir da nicht ernst genommen werden. Aber generell wäre es natürlich wünschenswert, wenn mehr junge Menschen auch in den Parlamenten sitzen.
Ja, absolut. Neben der Politik sind ja aber auch junge Menschen eure Zielgruppe. Wie schafft ihr da in der Kommunikation diesen Spagat?
Also eigentlich ist es gar nicht so ein großer Spagat, weil wir uns eigentlich immer versuchen, möglichst einfach und direkt auszudrücken. Wenn wir uns an junge Menschen wenden, dann versuchen wir eben eine einfache Sprache zu nutzen. Dann versuchen wir vor allem auch einen Bezug zum Alltag herzustellen, also zu erklären, warum zum Beispiel die Schuldenbremse was mit deiner Zukunft zu tun hat, warum sie was mit deinem Busticket zu tun hat, sowas wie ich schon angesprochen habe. Und wir machen auf Ungerechtigkeiten aufmerksam, die eben junge Menschen betreffen. Wir versuchen in Videos schnell zum Punkt zu kommen, weil die Social-Media-Logik das auch ein bisschen erfordert. Und wir versuchen, möglichst wenige sperrige Fachbegriffe zu benutzen. Manche Dinge muss man dann halt erklären, aber eigentlich ist es gar nicht so ein großer Spagat.
Ja, und was glaubst du, unterscheidet jetzt eure Interessensvertretung von der Arbeit zum Beispiel von einem großen Wirtschaftsverband oder aber vielleicht auch von einem Jugendverband wie uns?
Also der Wirtschaftsverband, wäre jetzt meine Einschätzung, hat vor allem die Interessen der eigenen Mitglieder im Blick und will zum Beispiel dafür sorgen, dass diese Profit erwirtschaften können. Wir zum Beispiel versuchen einfach so einen ganzheitlicheren Blick auf die Gesellschaft einzunehmen und wir wollen quasi eine Finanzpolitik, die dann allen Menschen ein gutes Leben ermöglicht und Chancen für die zukünftige Generation bewahrt und haben jetzt nicht so unsere eigenen Mitglieder, für die wir irgendwie das Beste rausholen wollen, sondern wir verstehen uns eigentlich eher als Stimme der jungen Generation, aber wollen quasi zum Wohle aller handeln. Vielleicht ist das so der Unterschied.
Dann würde ich sagen, sind wir da gar nicht so weit auseinander. Ich habe mal in euren Kalender geschaut und total viele spannende Veranstaltungen gefunden, wie zum Beispiel den finanzpolitischen Jugenddialog, den du ja schon angesprochen hattest. Wie muss man sich so eine Veranstaltung vorstellen? Also können da grundsätzlich alle dran teilnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also der finanzpolitische Jugenddialog ist also unser größtes Event. Wir haben den bereits schon dreimal gemacht und an dem Tag kommen dann so über ungefähr 200 junge Menschen zusammen und die haben dann einen Tag Zeit, um dann gemeinsam mit Expertinnen aus Politik und Wissenschaft zu diskutieren, welche Finanzpolitik zum Beispiel im Interesse junger Menschen ist. Das ist ja je nachdem, wie man fragt, teilweise unterschiedlich. Und beim letzten Jugenddialog ging es um die Schnittstelle zwischen dem Erstarken von rechten und demokratiefeindlichen Kräften und der Finanzpolitik. Und der nächste Dialog ist wahrscheinlich im Frühjahr 2026. Da werden wir dann auch noch groß zu einladen und kann aber jetzt schon mal hier eine Einladung aussprechen. Und wir haben aber auch andere Veranstaltungen, zum Beispiel in 2 Wochen, am 15. Oktober, haben wir ein Event zusammen mit der Bertelsmann Stiftung. Da geht es um die Frage, investieren, modernisieren, reformieren, wie weiter in der Finanzpolitik. Und da sind auch immer alle jungen Menschen zu eingeladen, zu kommen, mitzudiskutieren. Und genau, wir freuen uns über jede und jeden, der kommt.
Ja, das klingt super. Ich denke, da finden wir in unseren Reihen bestimmt viele Interessierte. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende des Interviews. Vielleicht noch zwei kleine Abschlussfragen. Zum einen, ja, der Blick in die Glaskugel. Was denkst du, was denkt ihr, wird die Finanzpolitik so in den nächsten 10 bis 20 Jahren am meisten beschäftigen?
Also eine große Frage ist, wie geht es weiter nach dem Sondervermögen? Das Sondervermögen ist ja begrenzt. Es gibt halt 500 Milliarden Euro. Das klingt sehr, sehr viel. Es ist auch viel, aber für die Aufgaben, die wir haben, ist es nicht genug. Vor allem müssen wir quasi dafür sorgen, dass unsere Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge dauerhaft modern und gut in Schuss bleibt. Und da ist die Frage, wie funktioniert das? Und zwei andere Fragen sind, wie kann extreme Ungleichheit von Vermögen abgebaut werden? Und wie können Staatsfinanzen in Zeiten des demografischen Wandels gestaltet werden? Und da geht es natürlich auch ganz viel um Fragen im Sozialstaat. Genau, und das würde ich sagen, sind so vielleicht die großen Fragen. Vielleicht kommen noch neue hinzu. Ich bin keine Hellseherin, aber von heute würde ich das so beantworten.
Okay, ja, schauen wir mal. Und dann die letzte Frage. Mal angenommen, du könntest den nächsten Bundeshaushalt gestalten. Was wäre deine oberste Priorität?
Also erstmal finde ich es das super, dass jetzt für den nächsten Haushalt 2026, da gibt es ja schon quasi den Entwurf zu, dass dort Rekordinvestitionen drinstehen. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und das würde ich auf jeden Fall gerne so weiter behalten. Innerhalb dieser Investitionen, glaube ich, fände ich es super, wenn wir noch ein bisschen mehr für den Klimaschutz tun würden. Und man kann auch auf jeden Fall über eine gerechtere Steuerpolitik nachdenken. Das ist jetzt kein direkter Punkt im Haushalt, aber es könnte den Haushalt natürlich entlasten. Genau, aber die Investitionen, die würde ich genauso fortführen wollen. Vielleicht ein bisschen mehr Klima. Yes.
Alles klar. Wenn unsere HörerInnen sich jetzt total für Fiscal Future interessieren, wo finden die euch denn am besten?
Also wir sind auf Social Media, vor allem bei Instagram aktiv. Wir haben auch einen TikTok-Kanal, aber ich würde vielleicht erstmal Instagram empfehlen. Wir haben auch eine Website, da sind immer News, da sind unsere Studien, die wir veröffentlichen, da sind die Events, die wir machen. Ansonsten haben wir auch eine WhatsApp-Community, da könnt ihr auch beitreten, die findet ihr auch auf der Website. Ein anderer Punkt ist noch, wir bauen gerade Lokalgruppen auf. Wir haben vor 2 Wochen die erste Lokalgruppe gegründet in Bremen. Und daraufhin haben sich Menschen gemeldet aus Hamburg, die auch gerne eine Lokalgruppe gründen möchten. Und da hatten wir jetzt auch schon das erste Gespräch. Und also wenn es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, meldet euch gerne bei uns. Wir wollen dafür sorgen, dass ja, alle Fisk Future Interessierten sich auch untereinander gut vernetzen können und machen dann irgendwie coole Events vor Ort, laden Leute ein und wir haben eigentlich ganz gute Möglichkeiten, da was Cooles auf die Beine zu stellen. Genau, das wäre auch noch eine Option, wie man uns findet und wie man auch bei uns mitmachen kann.
Ja, vielfältige Möglichkeiten, das klingt super. Ja, dann kann ich nur mich herzlich bedanken für deine Zeit. Wir haben es ja leider nicht geschafft, uns persönlich zu treffen aufgrund der räumlichen Distanz. Ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem in Ordnung war. Vielen lieben Dank und viel Erfolg noch bei eurer weiteren Arbeit.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und bedanke mich und wünsche euch auch alles Gute.
Danke, ciao.
Das war unser Gespräch mit Pippa von Fiscal Future. Und bevor wir zum Ende kommen, wollen wir in unserer Kategorie Klartext KJB noch eine Frage aus der Community beantworten. Wenn du auch eine Frage hast oder einen Themenwunsch, dann schreib uns doch einfach an podcast@kljb.org oder schreib uns eine DM bei Instagram. Ann-Kathrin hat uns folgende Frage geschickt. Moin, ich habe bei Insta gesehen, dass ihr auf der Mishak-Weltversammlung in Sri Lanka wart. Könnt ihr mal erklären, worum es da genau geht? Ja, danke für die Frage, Ann-Kathrin. Das beantworten wir natürlich sehr gerne. Und das macht Jannis, unser Bundesvorsitzender, denn der war vor Ort in Sri Lanka live dabei.
Ja, moin. In Sri Lanka fand die Weltversammlung der MIJAK statt. Und auch dort waren wir als KJB dabei mit insgesamt 2 Delegierten. Für diejenigen, die nicht wissen, was ist denn genau die MIJAK? MIJAK ist die französische Abkürzung für Internationale Katholische Landjugendbewegung. Es handelt sich also um unseren internationalen Dachverband. Dabei kommen in der MIJAK zahlreiche nationale Landjugendbewegungen aus vielen verschiedenen Ländern zusammen. Zum Beispiel die KLJB für Deutschland, aber genauso auch viele andere Organisationen aus anderen Ländern. Auf dieser Weltversammlung, die Ende August 2025 dann in Sri Lanka stattfand, kamen VertreterInnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika, der Karibik und Europa zusammen. Gemeinsam wurde darüber diskutiert, welche Ziele und Themen sich die Landjugend auf Weltebene in den nächsten Jahren vornehmen soll und wie man die gemeinsame Zusammenarbeit in der MIJAK weiter verbessern kann. Zudem fanden wichtige Wahlen statt. Unter anderem wurde ein neuer Weltvorstand gewählt, der den MIJAK-Weltverband in den nächsten 4 Jahren leiten wird. Insgesamt war das Ganze eine sehr gute Gelegenheit für einen guten Austausch innerhalb der MIJAK, um zu gucken, wie man die MIJAK weiter verbessern kann und auch weiter die Öffentlichkeitsarbeit verbessern, damit man auch wirklich mitbekommt, was macht denn die MIJAK überhaupt. Außerdem war es total spannend zu sehen, welche Themen denn die verschiedenen Landjugendgruppen aus verschiedensten Ländern beschäftigen. Denn es waren wirklich Delegierte von Georgien bis Bolivien, von Peru bis Sambia und von Brasilien bis Bangladesch dabei, also aus vielen, vielen Ländern. Und außerdem wurde auch wieder deutlich, was für ein großer Verband unser Dachverband ist. Denn in der MIJAK-Welt werden die Interessen von mehr als 2 Millionen Landjugendlichen vertreten. Also wirklich ein sehr, sehr großer Verband, der dementsprechend auch gute Möglichkeiten hat, sich international einzubringen in viele verschiedene Diskussionen.
Das war der Ziebchen-Talk im Oktober. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du auch am ersten Dienstag im November wieder reinhörst. Und in der Zwischenzeit schau doch gerne mal bei Fiscal Future vorbei oder gib uns auch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, die du benutzt. Ansonsten bleib neugierig, bleib engagiert. Ciao.